Herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute geht es ums Thema der Woche, ums Thema des Monats, ums Thema des Jahres. Donald Trump und seine Politik. Mit dabei sind natürlich meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tom. Ja, es freut mich sehr, mit euch heute über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, wir haben einiges in petto, was wir hier diskutieren müssen. Es gibt tatsächlich einfach viel zu viel, über das man reden müsste. Und ich denke, wir müssen einige wirtschaftliche Grundlagen erklären und können dann auf Basis dessen schon mal über die Politik, die Donald Trump hier macht, über die sehr erratische Politik, die Donald Trump hier macht, diskutieren. Und ich möchte sagen, wir geben uns mal Mühe, dass wir das möglichst sachlich halten, zumindest am Anfang, und erst dann in der zweiten Hälfte des Podcasts anfangen zu ranten. Also, ja, für all diejenigen, die es noch nicht ganz mitbekommen haben, was abgeht, Donald Trump ist ein sehr großer Freund von Zöllen. Und Donald Trump hat ja seinen Wahlkampf auch geführt unter dem Motto America First. Und seine Absicht ist es jetzt sozusagen, Amerika besser zu stellen als den Rest der Welt. Und das wesentliche Mittel, was er dafür nutzen möchte, sind Zölle. Und vielleicht ein kleiner Hintergrund erstmal zu der ganzen Situation. Also der globale Welthandel funktioniert natürlich immer so, dass eine Person irgendwas verkauft und die andere Person irgendwas kauft. Das heißt, Güter fließen in die eine Richtung, Güter können in dem Fall auch Dienstleistungen sein, und das Geld fließt in die andere Richtung. Und auf der Welt ist es so, dass die Bilanz, die die Welt an sich hat, natürlich immer ausgeglichen sein muss, weil die Welt ja noch zumindest keinen Außenhandel mit anderen Planeten oder anderen Zivilisationen hat. Und nachdem diese Bilanz immer ausgeglichen sein muss, gibt es insgesamt weder Nettoexport noch Nettoimport auf der Welt. Aber die einzelnen Länder, die Mitglieder sind dieser Welthandelsgemeinschaft, die können natürlich sehr wohl Nettoexporteure oder Nettoimporteure sein. Vielleicht kennen das auch einige schon im deutschen Kontext. Deutschland wird ja immer als Exportweltmeister gefeiert, das heißt die meisten Nettoexporte pro Kopf auf der Welt. Und das sind Umstände, die werden wir nachher sicherlich auch nochmal genau beleuchten, warum das auch nicht so viel Sinn macht, das als a priori gut oder schlecht zu behandeln, weil es eben Bilanzkennzahlen sind, die nicht grundsätzlich eine Weltmeisterschaft wie im Fußball bedingen, sondern eher andere Geschichten mit sich bringen. Und bei den Amerikanern ist die außergewöhnliche Situation so, dass es auf der Welt zwar viele Nettoexporteure und auch starke Nettoexporteure gibt, vor allem in der G20 sind da einige dabei, also dazu gehören natürlich China, Deutschland, Japan, Südkorea und auch Russland und Indonesien. Und natürlich unterscheiden sich diese Länder in den Waren, die sie exportieren. Also bei Russland zum Beispiel ist es hauptsächlich eben Rohstoffe, die exportiert werden. Bei China sind es hauptsächlich eben Manufacturing Goods. Kennen wir ja auch alle, was man eben aus Russland kauft in Deutschland ist Gas, und was man aus China kauft, sind halt, keine Ahnung, macht Temu auf, da gibt's Regale, da gibt's alles mögliche, Schuhe etc. Jedenfalls ist die Situation so, dass es auf der ganzen Weltwirtschaft nur ein einziges Land gibt, was ein signifikanter Nettoimporteur ist. Das heißt, ein Land, das mehr einkauft als verkauft. Und das funktioniert im Grunde deshalb, weil der US-Dollar die Weltleitwährung ist und alle Welt geil ist auf den US-Dollar, weil sie im US-Dollar gerne sparen. Die ganze Welt hat gern US-Dollar, weil sie mit US-Dollar in New York an der Wall Street ihre Finanzaktiva kaufen und handeln können. Und das bedeutet, dass Amerika eine einzigartige Situation hat, wenn es um den Welthandel geht, weil sie im Prinzip das einzige Land sind, was in relevanter Weise diese Nettoexporteure abschöpfen kann. Und das ist ein Umstand, den Donald Trump für nicht so gut hält, aus verschiedenen Gründen, da kommen wir im Laufe der Diskussion auch noch zu. Und dagegen möchte er vorgehen mit Zöllen. Im Grunde einmal ganz leicht erklärt, was bedeutet Zoll? Zoll bedeutet, dass ein bestimmter Prozentsatz auf den Preis eines importierten Gutes beim Grenzübergang fällig wird. Und das ist im Prinzip wie eine Steuer, die dann an den Staat abgeführt wird. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Stellt euch vor, ihr könnt in Amerika zwei Arten von Autos kaufen. Das eine ist ein Ford und das andere ist ein Volkswagen. Und der Volkswagen wird einfach in unserer Annahme jetzt mal komplett in Deutschland hergestellt und dann einfach nach Amerika geschifft. Und der Ford wird komplett in Amerika selbst hergestellt und dann dort vor Ort direkt verkauft. Jetzt nehmen wir an, beide Autos kosten einfach 100.000 beim Autohandel. So, wenn jetzt der Trump einen Zoll von, ich nehme mal 25%, damit die Zahlen einfach bleiben, von 25% erhebt, dann gibt es zwei Extremszenarien, die eintreten können. Die Realität ist natürlich dazwischen, aber es gibt zwei Extremszenarien. Das erste Extremszenario wäre, dass Volkswagen den VW weiterhin für 100.000 Euro nach Amerika exportiert und dann dort 25% fällig werden. Das heißt, dass der Volkswagen im Laden 125.000 Euro kostet. Der Ford bleibt unverändert bei 100.000. Das zweite Extremszenario wäre, dass Volkswagen sagt, oh, das ist nicht gut, wenn das Auto so viel teurer ist, dann wird es nicht mehr gekauft, also müssen wir es günstiger nach Amerika verkaufen. Und in dem Fall wäre das eine Reduktion von 100 auf 80.000 und dann werden auf diese 80.000 wieder 25% Zoll fällig. Das heißt, es würde dann im Laden auch wieder 100.000 Euro kosten. Das heißt, das erste Szenario ist das, dass die wirtschaftliche Situation von Volkswagen sich in der Preissetzung gar nicht ändert, sondern einfach der Preis für den Konsumenten in Amerika um den Satz des Zolls teurer wird. Und die zweite Situation ist, dass Volkswagen darauf komplett reagiert und sozusagen diesen ganzen Verlust, in Anführungsstrichen, also diesen Kaufkraftverlust des Konsumenten ausgleicht, indem sie ihren Gewinn auf dieses Auto um diesen Faktor reduzieren. Und das Ergebnis dort wäre natürlich, dass Volkswagen als deutsche Firma 20.000 Euro ärmer ist, weil sie ja nicht mehr für 100.000, sondern jetzt für 80.000 verkaufen und dass der amerikanische Staat durch diese Transaktion 20.000 Euro Steuern in Form von Zolleinnahmen generiert hat. Die Realität, wie gesagt, spielt sich jetzt natürlich immer zwischen diesen beiden Polen ab und es ist eine ganz wesentliche Diskussion der sogenannten Elastizitäten. Also welche Güter reagieren wie, welche Konsumenten reagieren wie und welche Firmen reagieren wie auf diese bestimmten Zollsätze. Und ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage, auf der wir jetzt schon mal anfangen können zu diskutieren. Und ich freue mich auf euren Input, auf eure Meinung und ja, fangen wir einfach mal an, die Runde hier zu öffnen.
Ja, vielen Dank dir für die durchaus technische Einführung hier. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr technisches Thema. Und ich habe so das Problem, dass viele Leute da sehr, sehr untechnisch rangehen. Natürlich bin ich jetzt also mit einem kleinen Bias hier irgendwo in der Diskussion. Allerdings glaube ich, wenn man hier sich nicht wirklich stark auf die Details fokussiert, kommt man schnell in irgendwelche Schlussfolgerungen rein, die einen vielleicht auf naja, den einen oder anderen Pfad führen könnten, kommen wir später mal zurück, der vielleicht gar nicht das Richtige ist, oder das ist auch die Frage, was hier richtig bedeutet, aber die Interpretation dann darstellt, die vielleicht auch für die jeweiligen Bürger der jeweiligen Nationen die beste ist. Und hier würde ich gleich nochmal drauf eingehen und das, was mich in letzter Zeit ein bisschen umtreibt, jetzt nicht abgesehen, oder sagen wir mal abgesehen jetzt halt von dem ganzen Handelsthema, wir reden hier die ganze Zeit von Nationen, und dass die irgendwie handeln, ja, dass irgendwas passiert, aber du hast es ganz gut dargestellt, Tim, es sind ja nicht Nationen, die handeln. Es ist ja nicht, dass Deutschland irgendwie Autos in die USA schickt und die USA schickt dann irgendwelche, was weiß ich, anderen Güter zu uns zurück, irgendwie Whisky und Harley-Davidson, oder schickt dann einfach nur irgendwelche Banknoten oder Staatsanleihen zurück. Können wir ja später auch nochmal drauf ankommen, zurückgehen, was das eigentlich dann Unterschied wäre. Nein, es ist natürlich jeweilig Individuen, die miteinander handeln. Ja, du hast gesagt, jetzt hat die irgendwie VW, na, und dann ist es dann meinetwegen John Doe in Detroit, der sich dann überlegt, kaufe ich mir jetzt den VW oder kaufe ich mir den Ford. Ja, und das ist tatsächlich ein größeres Problem, was ich sehe, und das fängt schon mit der Namensgebung des Feldes an, des Wissenschaftlichen. Beispielsweise die Volkswirtschaftslehre, wie es ja in Deutsch so heißt, das hat für mich gleich schon die Konnotation, es geht immer um Aggregate, es geht hier immer beispielsweise um Nationen, mit denen wir uns beschäftigen. Was ich tatsächlich als den falschen Ansatzpunkt halte, und würde eher sagen, es ist wirklich die Ökonomie und es geht um die Entscheidungen von Individuen und wie diese eben beeinflusst werden. Und wenn man das Ganze eben in diesen Rahmen setzt, dann werden auf einmal viele verschiedene Schichten gar nicht mehr so relevant, die wir aktuell sonst in der Betrachtung haben. Ja, also nehmen wir jetzt an, es ist einfach nur noch zwei Individuen, die miteinander handeln. Ja, dann ist es doch eigentlich so, wie als wenn ich jetzt, wenn John Doe jetzt halt eben in Detroit da jetzt irgendwie hingeht, ist doch Da kann er auch sagen, okay, kommt das Ding jetzt halt irgendwie aus Milwaukee oder kommt das jetzt aus Tennessee oder aus Deutschland? Das ist im Prinzip egal. Ja? Also es geht eigentlich nur darum, dass ich zwei Individuen habe, die handeln. Okay, wenn das Ding aus Deutschland kommt, habe ich halt nur die einzige Unterscheidung, dass ich vielleicht eine andere Währung habe. Und da gibt es dann vielleicht noch ein paar Unterschiede, die sich mit reinbringen lassen können. Allerdings im Groben gesehen finde ich diese Unterscheidung, wieso gibt es das Feld des internationalen Handels an sich, das existiert ja eigentlich nur, das ist ja eigentlich kein ökonomisches Konzept. Ein internationaler Handel besteht ja eigentlich nur, weil es Nationen gibt und die eben beispielsweise eine Außenhandelspolitik fahren, beispielsweise durch Zölle oder nicht tarifäre Handelshemmnisse, ja, wenn die auch manche genannte Red Tape, ja, stellt euch einfach so vor, es gab damals ein nicht tarifäres Handelshindernis auf, ich glaube, DVD-Player aus Japan, wo es dann, ich glaube, in den jeweiligen Ankommens, also Importhäfen in Europa, dann einfach einen Beamten gab, der sich einfach jedes Paket von jedem einzelnen DVD-Player einzeln angeguckt hat. Ne? Und das merkt man natürlich, da kommen nicht ganz so viele pro Tag dann in die EU, was natürlich jetzt kein Zoll oder sowas entspricht, aber dementsprechend durchaus noch ein Handelshindernis darstellt. Und das war eigentlich, glaube ich, das, was ich am Anfang nochmal klären wollte, eben zu sagen, diese ganze Handelspolitik und so, im Prinzip ist es einfach nur ein ökonomischer Austausch zwischen zwei Individuen, ob die jetzt im selben Land sitzen oder in unterschiedlichen Ländern sitzen, ja, ob jetzt halt irgendjemand hier in Baden mit jemandem in Baden-Württemberg, mit jemandem in Bayern handelt, das ist im Prinzip egal. Ja. Es kommt einfach nur darauf hin, wir haben irgendwie Nationalstaaten und die haben jetzt halt irgendwie eine politische Agenda, die sie irgendwie durchsetzen wollen. Häufig sind es auch irgendwelche Gruppen, die sich irgendwie benachteiligt fühlen und dann auf Kosten der Gesamtheit sich doch gerne bitte irgendwie besser stellen lassen würden. Ja, das beste Beispiel sind hier, wie wir schon genannt haben, und der Klassiker auch immer, sind diejenigen, die sich in beispielsweise Gewerkschaften vereinigen können, die dann eine gewisse politische Druck- und Machthebel haben, beispielsweise eben die Autoindustrie, wo dann Zölle auferlegt werden, wo dann sagen, hey, jetzt ist halt eben so, dass, keine Ahnung, General Motors, die müssen sich nicht mehr so anstrengen, na, sie haben weniger Wettbewerb, dann können sie vielleicht ihren Mitarbeitern mehr zahlen, weil die Margen höher sind, die Profite. Allerdings leidet natürlich der amerikanische Konsument, ja, weil der muss dementsprechend natürlich mehr für seine Autos zahlen oder vielleicht schlechtere Qualität, all sowas. Das auch nochmal nicht weniger technisch, als was du gesagt hast, Tim, aber ich glaube, das sage ich mal aus meiner liberalen oder fast libertären Sicht, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, das gesagt zu haben. Ja.
Da nochmal ein ganz kurzer Punkt dazu, um das mal zusammenzufassen, was Simon jetzt gerade erzählt hat. Im Grunde bedeutet das, dass die Individuen auf der Welt nicht frei miteinander agieren, sondern dass es politische Interessensgruppen gibt, die immer wieder dafür sorgen, dass es Insidergruppen und Outsidergruppen gibt. Und je nachdem, welche politische Entscheidung getroffen wird, werden dann halt die Insider begünstigt und das geht dann halt auf Kosten der Outsider. Wichtig zu wissen ist aber hierbei, und das geht im Prinzip aufs Außenhandelstheorem von David Ricardo und dem komparativen Vorteil zurück. Das können wir jetzt an der Stelle nicht erklären, aber das ist auf Wikipedia einfach nachzulesen. Das ist ein sehr simples Prinzip. Da geht es darum, dass im Endeffekt der freie Handel allen hilft. Also insgesamt ist das für alle gut. Wohlfahrt steigt dadurch. Was aber passiert, wenn wir Insider- und Outsider-Gruppen haben, ist, dass die Insider sagen können, hey, wir sorgen dafür, dass alle geschädigt werden, aber wir halt davon entweder noch was positiv rausziehen oder wir halt viel weniger geschädigt werden als die anderen. Und das ist auch im Wesentlichen die Politik, die die Trump-Administration fährt. Und dazu kann man im Endeffekt auch einfach die Worte, die Scott Bessent, also der Finanzminister der Amerikaner, so direkt sagt, für bare Münze nehmen, wo er eben durchaus anerkennt, dass es insgesamt die Wohlfahrt verringert, aber es ja geht um relative Proportionalität. Das nur mal als Punkt dafür.
Für mich ist das an sich schon ein Problem, wenn hier auf Kosten von allgemeinem Wohl gehandelt wird seitens der Politik. Also ich kann das schon anerkennen, dass das vielleicht eine valide Strategie sein kann, reziproke Zölle zu erheben, weil auch hier es mir doch eher politisch willkürlich erscheint, wie Trump die erhoben hat. Also vielleicht kann einer von euch, der da die Insights besser drauf hat als ich, nochmal erklären, wie genau er diese Zölle berechnet hat. Oder
ja, also da wurde
einfach die Hälfte.
Ja, da wurde eine Formel hergenommen, die anhand von irgendwelchen Außenhandelsdefiziten berechnen möchte, wie diese Zölle oder diese Handelshemmnisse insgesamt aussehen. Das muss man aber an der Stelle sagen, hat keine ökonomische Fundierung, sondern das sind einfach Zahlen, die sie sich ausgedacht haben, Formeln, die sie einfach aus dem Ärmel geschüttelt haben, ohne dass es ein Fundament hätte. Und dann haben sie am Ende die Zahlen durch zwei geteilt, damit sie großzügig wirken. Also das ist einfach politische Inszenierung. Und die an konkreten Zahlen an sich, die sollte man da erstmal nicht für bare Münze nehmen und auch nicht, woher diese Zahlen kommen. Es geht mehr um die generelle Struktur dessen, dass die Zollpolitik eben jetzt unter Trump wieder relevant
ist. Für diejenigen, die es wissen wollen, ich glaube, es ist eben das Handelsbilanzdefizit geteilt durch die Importe aus diesem Land und dann eben nochmal geteilt durch zwei. Also es ist echt irgendwas ziemlich Lächerliches. Ja, wir hätten auch fast einen Zufallsgenerator nehmen können, wahrscheinlich genau das gleiche
rausgekommen. Ja, im Endeffekt, es geht ja um eine Grundsatzentscheidung. Also die Vorteile, die er daraus ziehen kann, abzuwägen gegen den potenziellen Schaden, den er halt auch in der eigenen Wirtschaft damit anrichtet. Also wer jetzt zum Beispiel den Aktienmarkt verfolgt hat in der Zeit, seit die Ankündigung rauskam, es war schon sehr, sehr wild. Und wenn man jetzt gerade wieder reinguckt, dann sieht man, dass allein der Rückzug Trumps aus dieser Entscheidung, dass er sagt, ja, okay, wir können erstmal chillen noch kurz, damit ihr euch alle wieder beruhigt, hat sofort wieder dafür gesorgt, dass in allen Bereichen die Kurse wieder angestiegen sind. Also es ist ziemlich wild, was das für Auswirkungen hatte. Wobei das natürlich halt auch ja, desaströs sein kann für viele Einzelexistenzen, die da dranhängen, die zum Beispiel halt auch anhand von ETFs oder so Sparpläne haben oder sonstiges. Also alles, was da halt eben dranhängt, wurde extrem in Mitleidenschaft gezogen. Und ich denke nicht, dass die amerikanische Bevölkerung Trump dafür gewählt hat. Also das ist auch so ein bisschen das, was dabei zum Ausdruck gebracht wird.
Es gibt durchaus Leute, die sagen, dass sie das gemacht haben. Ja, also mein Twitter ist voll von I voted for this.
Also man muss an der Stelle dazu sagen, dass das, was wir jetzt hier grundsätzlich erstmal erleben, das ist das Grüße gehen raus an Professor Christian Rieck, was man Frontloading nennt im politischen Zyklus. Und das im Prinzip bedeutet das, dass man die ganz hässlichen Sachen möglichst am Anfang der Legislaturperiode oder unter den großen Genies der Politik wie Friedrich Merz sogar vor der Legislaturperiode schon durchwinkt, damit die nächste Wahl, die dann ansteht, wo dann die Meinung der Leute ja erst wieder wichtig ist, damit die dann möglichst an einem Zeitpunkt ist, wo man das schon wieder vergessen hat, was alles passiert ist. Und da können wir auch wieder die Einstellung von Finanzminister Bassett nehmen und verstehen, okay, der ist sich schon im Klaren, dass diese Idee, die sie da durchsetzen wollen, schon kurzfristig für Turbulenzen sorgen wird und dass es natürlich Anpassungsmechanismen geben wird. Aber, und das muss man Trump jetzt auch mal anerkennen, er redet im Prinzip eigentlich seit 40 Jahren von diesen Sachen. Also er war immer schon ein Freund von Zöllen, das war ja in seiner ersten Amtszeit auch so. Und diese Idee mit Make America Great Again hat natürlich eine extrem starke Wählerbasis in dem sogenannten Rust Belt in Amerika. Das ist die Region der Midwest- und der Südoststaaten, die im Prinzip eine großteils ja, Arbeiterbevölkerung hat, die in den letzten Jahren in massive Mitleidenschaften gezogen wurden. Um das mal in Perspektive zu setzen, so um den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu ja, den frühen 70ern war ungefähr ein Drittel des amerikanischen Wirtschaftsproduktes aus dem Produktions- und Industriesektor, also dem zweiten Sektor, wenn man das so sagen will, der Sekundärsektor. Kurz das einordnen. Also es gibt den primären Sektor, da sind die Wirtschaftsbereiche, die sich fokussieren auf Naturausbeutung durch Rohstoffabbau wie Öl, Gas, Kohle, all das, was man halt aus dem Boden holen kann. Oder auch die Landwirtschaft, die man im Endeffekt ja auch aus dem Boden holt. Dann gibt es den sekundären Sektor, das ist die Industrie und das, was irgendwie produzierendes Gewerbe ist, also da, wo tatsächlich Stuff gemacht wird. Und dann gibt es den tertiären Sektor, das ist eben die Dienstleistungsökonomik, das, was man in den amerikanischen Staaten halt unter Finanzen und Tech sozusagen versteht. Das ist das, was die groß machen. Und es war eben so, dass die Manufacturing Basis der Amerikaner ungefähr ein Drittel der Gesamtproduktion ausgemacht hat in diesem Sektor und nicht in dem Sektor, sondern insgesamt. Und mittlerweile sind es etwa 10%. Und da müssen wir eine ganz wichtige Sache verstehen, und zwar ist die Produktionskapazität der konkreten Metallverarbeitung vor allem, aber generell auch der Schwerindustrie in Amerika, mittlerweile so stark geschrumpft, dass die Chinesen im Jahr 2024, also in diesem einen Kalenderjahr, mehr kriegstaugliche Schiffe produziert haben als die Amerikaner seit Mauerfall. Und das ist natürlich ein Umstand, der den Amerikanern aus sicherheitspolitischer Perspektive nicht schmeckt, weil, wenn es dazu kommen sollte, dass es einen militärischen Konflikt mit China gibt, gibt es im Prinzip nur die Möglichkeit der Marinekriegsführung. Also jeder, der die Geografie von China kennt, weiß, im Norden ist Russland, ja, da kommst du nicht durch, weil das ist Sibirien, da brauchst du mit dem Panzer gar nicht fahren. Dann im Süden hast du Vietnam und Kambodscha, das ist einer der dichtesten Dschungel der Welt. Außerdem haben die Amerikaner schon Erfahrung gemacht in Vietnam. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal so viel Bock drauf haben. Und dann hast du noch den Westen Chinas, der durch die Gobi-Wüste und das Himalaya auch im Prinzip abgeschirmt ist. Und dann gibt es noch den Südwesten mit der indischen Grenze, was auch zu den größten im Himalaya-Gebirgszügen der Welt gehört. Also die chinesische Geografie ist sehr, sehr gut abgeschirmt, außer natürlich im Osten. Das ist das chinesische Meer bzw. der Pazifik. Und da muss man ganz klar berücksichtigen, dass militärischer Konflikt mit China auf jeden Fall ein marinebasierter bzw. amphibischer Krieg wäre. Und das ist ein Umstand, der den Amerikanern nicht schmeckt, weil die chinesische Flotte mittlerweile eben größer ist als die amerikanische und auch die Wachstumsaussichten der chinesischen Flotte viel, viel größer sind als die der amerikanischen.
Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich sagen, dass die Chinesen halt auch jedes kleinste Fischboot damit reinzählen. Klar kann ich dann ganz viele, naja, sag ich mal, kleine Bötchen machen und dann kann ich damit meine Statistik schön reden. Das ist eine ganz andere Frage.
Es ist aber tatsächlich auch mit tatsächlichen Kriegsschiffen, also Fregatten und...
Ja, ich weiß schon, wie das gemessen wird. Ich würde es nur anzweifeln, das, was ich damit sagen möchte. Und ob jetzt halt der Krieg amphibisch geführt wird, ich glaube kaum, dass die USA irgendwelche großen Ambitionen hat, tatsächlich Landfall doch zu machen in China. Das würde ich jetzt erstmal anzweifeln. Aber dürfte jetzt erstmal sekundär sein. Dieses Argument der strategischen Sicherheit ist natürlich immer ein großes. Also ich kann mich erinnern, dass vor einem Monat oder so gab es einen großen Aufschrei, als eben das letzte Stahlwerk in Großbritannien geschlossen wurde. Und dass es auch hier dann eben Aufschrei Richtung nationale Sicherheit gab, etc. Und da ist halt eben die Frage, okay, wie kriegt man das irgendwie hin, dass man, wenn man dafür irgendwie sorgen möchte, dass man hier irgendwie nationale Sicherheit hat, ist dann vielleicht das tarifäre Handelshindernis hier, der Zoll, ist das vielleicht das Mittel der Wahl, oder gibt es hier vielleicht nicht irgendwas anderes, wo ich sage, hey, ich mache hier irgendwelche Subventionen oder ich mache das irgendwie über Staatsausgaben hin im Militär. Gut, jetzt sind die Staatsausgaben der USA schon recht groß, was beispielsweise das Department of Defense, das Verteidigungsministerium angeht. Deswegen ist schwierig, aber man muss natürlich eben immer mit berechnen, dass das sehr, sehr breite weitgreifende Methoden und Werkzeuge sind, die hier angewandt werden, die vielleicht aber auch in irgendwie also Konsequenzen haben, die vielleicht unbeabsichtigt sind, und das ist eigentlich das, worum es am meisten geht. Ja, also ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt halt, strategisch mich irgendwie gut aufstellen, ja, oder militärisch absichern, wie auch immer, und das sind ja unter anderem jetzt halt vielleicht nicht ganz unvalide Punkte, aber dann ist halt eben die Frage, schieße ich mir damit vielleicht nicht selbst irgendwie ins Bein und mache es vielleicht für mich sogar noch schwieriger, dieses Ziel in der mittel- bis langen Frist zu erreichen, als es eigentlich unter den existierenden Umständen, so wie es jetzt ist, ohne Zölle, denn eh schon wäre. Ja, weil wenn ich dann halt eben dann in die Situation komme, dass gewisse andere Zuprodukte und andere Geschichten, die beispielsweise für die Fabrikation von Kriegsschiffen, Drohnen, Raketen etc. notwendig wären, dann auch auf einmal gar nicht mehr so da ist, in Form von der Fähigkeit, das in den eigenen Grenzen herzustellen, weil ich halt eben meine Industrie durch gewisse Zölle geniekappt habe. Das ist natürlich dann eben so unbeabsichtigte Konsequenzen, das kann ich jetzt nicht quantifizieren, wie groß dieser Effekt jetzt wirklich ist, aber was man auf jeden Fall irgendwie hier noch mit reinrechnen sollte. Und meiner Meinung nach das eben nicht ganz zu vernachlässigen. Ne?
Ein Punkt, den ich da noch mit reinwerfen wollte, ist, dass man das nicht so ganz vergleichen kann, weil die Schlagkraft, also wie du es schon angeteasert hast, Simon, von so einer Flotte nicht davon abhängt, wie viele Schiffe da jetzt verfügbar sind, sondern auch in welcher Kategorie die sich so aufteilen. Und wenn da halt irgendwelche kleinen Kriegsschiffe mit reinzählen, die dann viel Masse machen, dann ist das zwar auf der einen Seite ganz nett, aber für die Statistik, aber es sagt jetzt nichts über die Schlagkraft der Marine aus. Und wenn man da jetzt mal halt einfach von der Kategorie Atombombe ausgeht, also dem schlagkräftigsten Fahrzeug in der Marine, dann würde ich sagen, sind das Flugzeugträger. Und von den weltweit einsatzfähigen Flugzeugträgern besitzt die USA immer noch über die Hälfte. Und also das sind 20 im Moment und China hat 5. Also das ist schon eine gewisse Differenz, die da besteht. Und also, die anderen sind auch NATO-Verbündete. Also die nächsten, die dann kommen, sind dann England und Frankreich. Also die sind immer noch
vor China. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Allerdings musst du jetzt auch berücksichtigen, in welcher Gewässerzone der Konflikt stattfinden würde. Und natürlich wäre das Südchinesische, das Japanische und das Indonesische Meer und natürlich auch der Pazifik. Und das ist ja alles viel näher an der chinesischen Küste als an der amerikanischen. Das heißt, die Flugzeugträger, die ja hauptsächlich dafür da sind, wirklich auf offener See riesige Flottillen anzuführen, die sind für die Chinesen in der Situation nicht so extrem wichtig, weil die sich ja nicht aufs offene Meer begeben müssen. Außer sie wollen tatsächlich nach Amerika und dort dann Zerstörung anrichten. Und was man halt auch nicht vergessen darf, natürlich ist es noch so, dass die amerikanische Marine schlagkräftiger ist. Aber die chinesische Produktion ist so viel größer als die amerikanische, dass das eben nicht mehr lange so sein wird. Und was man auch nicht vergessen darf heutzutage, du hast diese kleinen Schiffe, die sind aber in küstennahen Gewässern, dadurch, dass sie schneller sind, sehr, sehr praktisch einsetzbar, weil du die einfach so wie die Piraten in Somalia mit Sprengstoff füllst und dann einfach unbemannt in irgendein größeres Schiff reinrammen lässt und das dann in die Luft jagst. Also diese Schlagkraft, wenn man so Suizidbomber daraus macht, die ist durchaus nicht zu unterschätzen, was das anrichten kann. Und vor allem auch die Tatsache, dass die Chinesen diese Dinger halt im Stundentakt sozusagen von der Werftbank runter ins Wasser laufen lassen können. Und das sind schon Punkte, die Amerikaner beschäftigen. Und deswegen ist diese Diskussion auch relevant. Wir sehen das sicherheitspolitisch hier mit Putin auch. Trump hat ja versucht, einen Waffenstillstand auszuhandeln, den Putin ja dann auch sofort wieder gebrochen hat. Und ich glaube auch, dass ihm da klar geworden ist, das war ja wesentlich im Februar und Anfang März noch, ich glaube, ihm ist da klar geworden, dass nicht alle führenden Politiker oder Machthaber, besser gesagt, auf der Welt so pragmatischen amerikanischen Denkstil haben, sondern dass es auch manche gibt, die einfach ideologisch begründet sind, so wie das bei Putin zum Beispiel ist, dass er sich halt einfach diesen starken russischen oder sowjetischen Staat wieder wünscht, der eben eine Weltmacht darstellt. Und da hat Putin Trump ganz klar gezeigt, dass er keinen Frieden will. Der hat gar kein Interesse daran, dass es Frieden in der Ukraine gibt. Und die russische Wirtschaft ist halt mittlerweile auch, da wieder Zitat von Maurice Höfgen, auf 40% des Bruttoinlandsproduktes werden mittlerweile investiert ins Militär. Und das sind natürlich Größenordnungen, die sind absolut, ja, absolut crazy. Und das führt natürlich auch dazu, dass Putin nicht mehr zurückziehen kann, weil er ja gar keine ziviltaugliche Wirtschaft mehr in der Hinsicht hat. Und das Einzige, was es für ihn jetzt noch gibt, ist eben einen Sieg zu erringen. Und alles andere gibt es nicht mehr. Und das ist ein Umstand, wo man den chinesischen Anführer Xi Jinping eben auch nicht so richtig einschätzen kann, wie hart er diese Ideologie, die ja offen auch kommuniziert wird, dass eben Taiwan kein unabhängiges Land bleiben soll, sondern Teil der Volksrepublik China wird, wie ernst die das nehmen. Und was man bei Taiwan halt nicht vergessen darf, ist, dass die noch der wichtigste Chiphersteller der Welt sind und die Amerikaner diese Chips verdammt dringend brauchen. Und solange die es nicht schaffen, die Produktionskapazitäten in den Staaten auszuweiten, wird das nicht einfach, Taiwan fallen zu lassen als Amerika. Also die sicherheitspolitischen Konsequenzen sind sicherlich relevant. Ich denke, wir können aber auch noch über die wirtschaftspolitischen Sachen sprechen. Also Dinge, die ich da gerne mit euch diskutieren würde, wären Sachen wie künstliche Währungsabwertungen und Exportsubventionen. Aber gerne auch noch einen Kommentar zum sicherheitspolitischen Bereich, falls ihr da noch Interesse habt.
Ich glaube, den könnten wir an der Stelle hinter uns lassen, außer du willst noch was dazu sagen, Simon.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist vielleicht auch nicht unser Kerngebiet, und da ist es über irgendwelche unbemannten Drohnen zu reden. Also ich glaube, da müssen wir uns mal jemanden einladen, der da irgendwie wirklich mehr Interesse und mehr vor allen Dingen Wissen hat. Mhm. Dementsprechend das gerne erstmal abschließen. Aber ja, definitiv, es gibt einige andere Sachen, die vielleicht da jetzt auch nicht in Form von dem puren sicherheitspolitischen, sondern auch wirklich einfach aus den wirtschaftspolitischen Hintergründen eben in die Entscheidungen reinspielen, die Donald Trump und auch vor allen Dingen insgesamt seine Regierung, seinen Stab durchziehen. Man sieht es ja auch durch die Bank weg, dass die Leute, die er jetzt mittlerweile um sich angeschart hat, doch wirklich sehr stark auf seiner Seite sind und ihm da eigentlich auch durch die Bank weg hin vertrauen. Und auch wirklich vehement dahinter sind, dass das eben das der richtige Weg ist, ne? Und dementsprechend, ja, was mich so ein bisschen interessiert, ist vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte hinter, okay, wie ist das alles jetzt dazu gekommen? Also ich meine, ich hatte mich letztens ein bisschen damit beschäftigt, mit tatsächlich auch der Außenhandelsbilanz der USA und wie die sich unter anderem entwickelt hat. Und da kann man noch ein paar geschichtliche, theoretische, also wirtschaftstheoretische Beobachtungen zu machen. Ja, also wir haben irgendwie die USA-Gründung, sagen wir mal, im Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts. Und da hatten sie eigentlich im Prinzip nur einen Exportsektor, einen großen, und es waren halt eben, wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht der primäre Sektor, ja, sind da eigentlich hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte, vielleicht ein bisschen was rund um andere Mineralstoffe, aber das war's dann. Irgendwann dann, und das hatte beispielsweise zur Folge, dass eigentlich während der gesamten Zeit die USA ein Handelsbilanzdefizit hatte. Während dieser Zeit. Das ist auch sehr, sehr interessant zu wissen, eben, dass sie ein Handelsbilanzüberschuss eben in diesen Naturprodukten hatte und eben aus diesen beispielsweise Maschinen und so weiter, die ja erstmal dorthin transportiert werden mussten, aus beispielsweise England und Frankreich und sonst woher, um die Kapazität dort erstmal aufzubauen, weil ich meine, die Kolonisten sind da aufgekreuzt und es war ja nicht so, als wären dann einfach irgendwelche Städte mit Fabriken und so da gewesen, es war eigentlich fast zumindest unberührtes Land. Und,
oder es wurde unberührt gemacht.
Sagen wir es mal so. Sehr euphemistisch. Und und zu dieser Zeit hatte die USA tatsächlich recht hohe tarifäre Handelshemmnisse und aber trotzdem hohe Handelsbilanzdefizite. Und dann hat sich das Ganze natürlich sehr, sehr stark nach oben verändert. Ja, ich glaube, irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts hatten sie sehr, sehr großen Handelsüberschuss gehabt. Und das hat sich dann eigentlich auch so weiterverhalten, bis auf, ich glaube, irgendwie mal zwischen Weltkriegen und so weiter gab es natürlich da ein paar Probleme. Und dann gab es ein interessantes Event, nachdem das Ganze sich durchaus verabschiedet hat, und zwar wieder in die andere Richtung. Und das war, als Nixon die Konvertibilität des Dollars in Gold beendet hat. De facto eben dem Goldstandard den letzten Schuss gegeben hat.
Und der hochheilige Feiertag am 15. August 1971.
Genau, und seitdem geht es ziemlich bergab mit der Handelsbilanz oder bergauf mit dem Defizit, bergab mit der Bilanz an sich. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, was hier für makroökonomische beziehungsweise auch sehr, sehr stark politische Interventionen gab, eben beispielsweise Nixons ja, fast schon unheilvolle Entscheidung damals.
Wir geben dafür noch ein bisschen mehr Kontext, und zwar, was ist passiert zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem 15. August 1971. Und zwar war das so, dass die Amerikaner 1944 angefangen haben, ein neues Weltsystem für die globale Wirtschaftsordnung aufzubauen. 1944 wussten sie schon, dass sie den Krieg gewinnen werden, und da haben sie eben mit den anderen Alliierten schon angefangen, das auszuarbeiten. Und dann nach dem Sieg über Deutschland und auch der Kapitulation Japans sind Deutschland und Japan da auch beigetreten, und das System wurde das Bretton Woods-System genannt, was eben nach dem Hotel benannt wurde, in dem das abgeschlossen wurde. Und bei diesem System ging es eben darum, Simon hat es schon angesagt, der Goldstandard wurde aufgehoben, dass eben ein Goldstandard existiert, aber nicht so, wie das früher war, im Sinne von jede Währung ist einfach an Gold gekoppelt und that's it, sondern so, dass die US-Dollars die Leitwährung sind und nur die an Gold gekoppelt sind. Und zwar waren das 25 Dollar pro Unze Gold. Und dass die anderen Länder alle einen relativ fixen Wechselkurs zum US-Dollar einhalten. Und man hat das System so aufgebaut, um den Japanern, den Koreanern nach dem Koreakrieg, also ein paar Jahre später, und auch den Deutschen und Franzosen zu ermöglichen, ihre vom Krieg zerstörten Länder wieder aufzubauen. Also es war ein Schachzug, den die Amerikaner gemacht haben, der zum einen die amerikanische Hegemonialherrschaft über die ganze Welt zementiert hat, aber zum anderen auch dafür gesorgt hat, dass diese Exportnationen in Europa und Ostasien, dass die sich wieder auffangen können nach den Zerstörungen durch den Krieg. Und im Wesentlichen hat das dazu geführt, dass die Währungen in Japan und in Deutschland und in Korea nicht so stark aufgewertet haben gegen den Dollar und dadurch die Attraktivität dieser Produkte in Amerika sehr, sehr hoch war. Das hat für die Amerikaner auch sehr viele Vorteile gehabt, aber natürlich haben die anderen Länder eine stärkere, intensivere Zollpolitik und auch Handelshemmnispolitik insgesamt gefahren, um diese sogenannte Infant Industry Protection zu betreiben. Das heißt, es ging im Prinzip darum, dass diese Länder nach dem Krieg natürlich großteils in Schutt und Asche lagen und dann alles von neu aufbauen mussten. In Südkorea war es im Prinzip so, dass niemals vorher überhaupt was bestand und dass sie alles von null aufbauen mussten nach dem Koreakrieg. War ja eben in den Mitte der 50er dann auch schon einige Jahre später. Und so haben die Amerikaner es geschafft, ein Netzwerk aus sehr starken Verbündeten aufzubauen, die eben alle Nettoexporteure sind. Und natürlich hat auch Deutschland extrem davon profitiert. Ich meine, das deutsche Wirtschaftswunder dürfte den meisten Leuten ein Begriff sein, ist auch heute noch die Phase, in der eine Volkswirtschaft höheres Wachstum hatte als jemals sonst. Also nicht mal das chinesische Wirtschaftswunder oder das japanische oder das koreanische kommen daran, was die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wiederaufbauphase geschafft haben. Und das waren sicherlich auch Dinge, die wir in großen Teilen den Amerikanern zu verdanken haben. Was aber passiert ist, ist das, was immer passiert. Und zwar, das System war zwar ganz gut, aber die amerikanische Regierung war natürlich dadurch, dass sie an den Goldstandard gebunden war, gehemmt in ihrer Möglichkeit, Geld zu drucken. Und das ist für Politiker immer eine sehr unangenehme Sache, weil Gelddrucken, wenn man selber an der Macht ist, ist ziemlich nice, weil man damit die Leute befriedigen kann, die zu seinen eigenen Insidern gehören. Und bei den Amerikanern war das so, ihr müsst euch mal die Wikipedia-Liste der militärischen Operationen und der Kriege angucken, die die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben. Also es ist wirklich eine abstrus lange Liste. Es ging dann direkt los in Korea, dann gab es ganz viele Einsätze in Laos und Kambodscha, dann ging es los in Algerien mit der Suezkrise und so weiter. Also Nordafrika waren dann auch einige, dann ging es los mit Kuba und den generellen südamerikanischen Einsätzen und danach kam dann der Vietnamkrieg und der hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass die Amerikaner den Goldstandard verlassen haben, eben 71, weil sie natürlich exorbitante Mengen an Geld gedruckt haben, um diese Situation finanzieren zu können. Und was dann passiert ist, und das ist tatsächlich so passiert, dass die Franzosen gesagt haben, yo, dieser 25 Dollar pro Unze Goldwechselkurs, den glauben wir euch nicht mehr, der Dollar ist eigentlich schwächer. Und dann hat Charles de Gaulle damals tatsächlich die französische Marine nach New York geschickt, um das Gold abzuholen und gegen Dollar zu tauschen. Und während die auf dem Weg waren mit dem Flugzeugträger, um den mit Gold zu füllen, hat Nixon sich dann entschieden, den Goldstandard, wie er damals so schön sagte, temporär aufzuheben. Das war in der Sinn halt eine Überlegung, damit eben nicht die Federal Reserve Goldspeicher von französischen Flugzeugträgern geräumt werden. Und das hat dazu geführt, dass im Prinzip diese neoliberale Weltordnung eingeführt wurde, in der flexible Wechselkurse überall auf der Welt stattgefunden haben, also Yen gegen Dollar, Yen gegen chinesischen Yuan, deutsche Mark gegen Pfund und gegen Lira und was du nicht gesehen hast. Alle haben gegeneinander gefloatet im Prinzip und der Welthandel wurde durch die Welthandelsorganisation sozusagen geregelt, was im Wesentlichen ein relativ freier Welthandel war, wie er noch nie vorher existiert hat. Und das hat dann zu einigen Jahren geführt, in denen insgesamt sehr, sehr bergauf ging mit der Welt. Wie gesagt, Außenhandelstheorien von Ricardo und so kennt ihr ja alle. Und dann gab es im Wesentlichen seit den 2000ern gab es zwei große Brüche in diesem System, würde ich sagen, die dazu geführt haben, dass die Situation, so wie zumindest die amerikanische Regierung das so sieht, nicht mehr nachhaltig tragbar ist. Und zwar haben wir zum einen in Europa den Euro eingeführt, was natürlich dazu führt, dass Deutschland extreme implizite Exportsubventionen betreibt, weil wir den Aufwertungsdruck der starken deutschen Mark damit verteilen können auf die gesamte Eurozone. Das heißt, Deutschland hat eine viel schwächere Währung, als sie eigentlich sein müsste. Und zum anderen bei den Chinesen war es genauso, die haben halt einfach ihre eigene Landeswährung und haben die halt einfach konsequent immer wieder abgewertet. Also auch mit Tricks gespielt sozusagen, um ihre eigenen Exporte attraktiver zu machen. Das ist jetzt an sich erstmal gar kein schlimmes oder gutes taktisches Mittel, weil letztendlich natürlich das Land, was diese subventionierten Güter kauft, also die Amerikaner größtenteils, natürlich auch davon profitieren, weil diese die Subventionen ja dann eintüten. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass es per se was Schlechtes ist. Allerdings muss man schon berücksichtigen, dass vor allem Deutschland durch die Agenda 2010, ausgerechnet unter der Schröder, also SPD-Regierung, dafür gesorgt hat, dass bei uns der Binnenmarkt sehr, sehr geschwächt wurde, dadurch, dass man die Löhne grundsätzlich einfach niedrig gehalten hat und die Gewerkschaften gebunden hat, nicht zu viel Geld zu verlangen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die deutsche Exportindustrie zwischen 2010 und 2020 im Prinzip die stärkste auf der Welt war. Der Nachteil für Deutschland an sich ist, dass wir für das, was wir produzieren, einen viel zu geringen Lebensstandard hier im Land haben und dass wir natürlich auch exorbitant viel Auslandsvermögen aufgebaut haben. Man möchte sich nur mal die ganzen Target-Salden angucken, also die eben resultierenden Salden aus den Handelsbilanzüberschüssen Deutschlands. Und das ist natürlich alles Auslandsvermögen, bei dem man nie so genau weiß, wie viel davon kann man denn tatsächlich noch zurückholen und wie sicher ist die ganze Sache. Also es ist eine Situation, wo vor allem Deutschland und China dazu geführt haben, dass es extrem unausgeglichene Handelsbilanzen gibt. Und das ist was den Amerikanern stinkt, was die Amerikaner jetzt abschaffen wollen. Abschaffen, nicht unbedingt abschaffen, aber weniger stark in der Ausprägung sehen möchten. Und ich glaube, das ist mal eine ganz gute Überlegung, darüber zu sprechen, wie es zu diesem Sentiment kommt und auch was das für Implikationen hat.
Ja, also wie kommst du zu diesem Sentiment? Meinst du mit Sentiment, dass eben Handelsdefizite was Negatives sind beispielsweise?
Ja, oder dass man halt sagt, diese Art und Weise zu wirtschaften ist halt nicht nachhaltig und da möchten sie gegen angehen.
Da würde ich nochmal das Beispiel aufgreifen, was ich vorhin gemacht hatte, eben mit den unterschiedlichen Perioden, in denen die USA Handelsbilanzdefizite hatte. Ja. Damals, als sie sich aufgebaut haben, war es natürlich klar, also man kann sich das irgendwie so vorstellen, wie als wir würden jetzt ja erstmal einen Kredit nehmen, damit wir hier irgendwas aufbauen können. Ja, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, ich möchte jetzt irgendwas machen, ich habe nicht genügend Mittel dafür, also hole ich es mir von irgendwo anders. So. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen und dann kann ich natürlich zwei Sachen machen. Also will ich irgendwas damit aufbauen, möchte ich jetzt halt irgendwie produktiv damit sein, möchte ich irgendwas investieren und hole mir deswegen irgendwelche Mittel oder möchte ich einfach nur sagen, hey, interessiert mich nicht, ich möchte halt einfach nur meinen Lebensstandard erhöhen. Ich habe jetzt aktuell nicht dafür die Mittel, jetzt hole ich sie mir halt einfach von irgendwo anders her, dass ich dann am Endeffekt in der Zukunft dann weniger habe, weil ich die auch irgendwie wieder zurückzahlen muss, interessiert mich nicht, ja, das ist das andere. Und so sehen wir eben diese beiden Unterschiede auch repräsentiert in den jeweiligen Perioden. Also damals, wie gesagt, nach der Gründung der Vereinigten Staaten war das eben so, dass erstmal viel investiert werden musste. Und natürlich haben sich die europäischen Unternehmer gedacht, so, hey, guck mal, da ist fast nichts an Kapital, wenn ich da jetzt einfach nur eine Maschine hinstelle, die macht mir ja ordentlich viel Cash, so, und das ist ja auch richtig so gewesen, und es ist heutzutage halt eben eher die andere Richtung, dass man sagt, wir finanzieren das eigentlich alles über Schulden, und das ist ja auch eigentlich der Großteil von dem, was jetzt exportiert wird, ne? Wir können ja eigentlich in der Handelsbilanz haben wir ja, sag ich mal, zwei große Bilanzen, die uns eigentlich interessieren. Das eine ist der Current Account, das andere der Capital Account. Der Current Account, da sind eben die ganzen Kapitalgüter drin, sind eben die ganzen Produkte drin, die ganzen Dienstleistungen, die Ressourcen etc. hast du nicht gesehen. Und im Capital Account ist dann eben sozusagen das genaue Gegenteil, welche Mittel, welche Zahlungsmittel oder welche Finanzmittel, Finanztitel sind dann eben in die andere Richtung geflossen, damit ich das machen kann. Und beispielsweise, ja, ich habe jetzt halt eben von Schuldenfinanzierung gesprochen, und das ist ja genau das, was eigentlich in den USA auch so ein großes Thema aktuell ist, ist eben das Budgetdefizit und aber auch insgesamt die Staatshaushaltsverschuldung, die ja eben seit dem Fateful Year 1971 sehr, sehr stark gestiegen ist. Und was dann halt eben passiert ist, man hat sich eben über Schuldtitel diese Produkte finanziert. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen, wie als würde ihr sagen, hey, kann mir den neuen Fernseher nicht leisten, dementsprechend packe ich es einfach auf die Kreditkarte und dann kann ich mir leisten, ne, dass ich das halt irgendwie zurückzahlen muss und danach natürlich auch mit Zinsen obendrauf. Das ist halt nebensächlich, schätzungsweise. Es funktionierte halt eben die ganze Zeit, oder es funktioniert auch immer noch sehr gut, weil, wie du ganz am Anfang schon gesagt hattest, Tim, eben die Welt den Dollar möchte, beziehungsweise Finanztitel in Dollar haben möchte, ist ja eigentlich kaum, dass man jetzt irgendwie, was weiß ich, hier in Deutschland mit 100 Dollar Scheinen durch die Gegend rennt. Nein, es sind ja eigentlich hauptsächlich irgendwelche Anleihen, die dann hier irgendwo rumliegen. Und darum geht es ja eigentlich. Und das ist eben für mich diese, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, eben diese unterschiedliche Betrachtung. Ich muss nicht sagen, dass ein Handelsbilanzdefizit per se schlecht ist. Oder ich muss auch nicht sagen, dass ein Handelsbilanzüberschuss per se gut ist. Es kommt halt einfach eben in dem Kontext drauf an, in welchem ich den betrachte, beziehungsweise was ist denn überhaupt der Grund, wieso eine Nation eine Ansammlung von Individuen, die durch eine Nationalgrenze definiert sind, wieso die denn überhaupt solche Bilanzen auffahren? Und ich glaube, das ist vielleicht eigentlich die viel, viel bessere Frage. Und hier ist tatsächlich meine Antwort darauf, wie die USA das eigentlich machen sollte. Meiner Meinung nach bräuchten sie einfach wieder, das ist jetzt natürlich, hoffe ich, auch für den Rest der Nationen, die da draußen sind, aber einfach eine stabile Währung, die dann beispielsweise Gold gekoppelt ist, muss nicht Gold sein, aber irgendwie Hard Currency, die dann eben es wieder einschränkt, wie viele Staatsschulden getilgt werden, sondern aufgenommen werden können. Und ich glaube, damit würde man schon viel von dem Problem des Handelsbilanzdefizites lösen und aber auch noch viele andere Probleme gleichzeitig adressieren können. Also es ist für mich so ein, ich glaube, dass diese Handelsgeschichte und dieses alles, was sich daraus politisch ergibt, das ist für mich eigentlich nur ein Symptom von einem viel, viel tiefgründigeren und tiefliegenderen Problem, was Donald Trump schätzungsweise nicht angehen möchte. Also klar gibt es jetzt halt hier irgendwie Doge, ja, also dieses Department of Governmental Efficiency, was da durch Elon Musk geführt wird. Aber ich habe da auch schon Vergleichswerte gesehen. Also ich glaube, der Staatshaushalt hat 2025 schon mehr ausgegeben, als 2024 ausgegeben wurde. Das dato eben, 2024 war Donald Trump eben noch nicht an der Macht gewesen, das Department of Governmental Efficiency auch noch nicht existiert ist, hatte, also ich weiß nicht, wie viel Gusto und Überzeugung dahinter wäre, das überhaupt so anzugehen. Ich glaube, alles andere wären mehr so temporäre Fixes für die ganze Geschichte.
Ganz kurzer Exkurs zum Thema Staatsanleihen an der Stelle. Also grundsätzlich funktioniert das so, dass eine Regierung sich selbst finanziert, indem sie Staatsanleihen verkauft. Die Idee ist dabei grundsätzlich ähnlich wie bei Aktien oder Anleihen von Unternehmen. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass ein Staat keinen Wert im Sinne einer Marktkapitalisierung hat. Das heißt, es gibt per se erstmal keine Grenze sozusagen, wie viele Schulden dieser Staat aufnehmen kann. Es hängt dann letztendlich von ein paar Faktoren ab, die wir jetzt gleich mal besprechen wollen. Also üblicherweise ist das so, dass der Staat sich eben dadurch finanziert, dass er Steuern einnimmt und Staatsanleihen verkauft. letzten Endes ist diese Staatsanleihenverkaufsgeschichte nichts anderes als, wie Simon das meinte, mit Schulden. Ich nehme es auf die Kreditkarte, kauf's in der Zukunft. Allerdings haben die Amerikaner ganz clevere Dinge eingebaut, um die Situation so zu münzen, dass sie die Kreditkarte nicht mehr wirklich tilgen müssen. Und zwar funktioniert das in Amerika ähnlich wie im Euroraum auch so, dass es für diese Staatsanleihen periodische Versteigerungen gibt. Wenn wen das interessiert, der kann sich den Plan der Federal Reserve angucken. Ich glaube, das ist alle 2-3 Tage gibt es einen unterschiedlichen Laufzeitzyklus, der da versteigert wird. Also das ist permanent am Rollen. Da kann man im Prinzip jederzeit diese Versteigerungen betrachten. Allerdings ist das so, dass nur eine Handvoll Banken in Amerika überhaupt das Recht hat, da mitzumachen. Und diese Banken geben dann Gebote ab für die Staatsanleihen. Und natürlich wollen die dann auch, also die Staatsanleihen dann auch weiterverkaufen. Und halten die üblicherweise nicht selbst, sondern bringen die dann ins Finanzsystem. Und bei den Amerikanern gibt es 2 Dinge, die jetzt sehr wichtig zu wissen sind. Und zwar das erste, jede Bank, die da mitmacht, muss per Gesetz ein Gebot abgeben. Wenn sie es versäumt, ein Gebot abzugeben, dann wird sie nicht mehr eingeladen. Das heißt, Banken, die Geschäfte mit Staatsanleihen machen müssen oder machen wollen, müssen jedes Mal, egal wie gut oder schlecht sie die Situation finden, ein Gebot abgeben und eben Staatsanleihen kaufen, weil sonst fliegen sie permanent raus aus diesem sehr exklusiven Club der Banken. Also es sind, glaube ich, nur 10, 11, 12 Stück so in der Größenordnung, die da überhaupt mitmachen dürfen.
Und das Deal.
Genau, das ist natürlich einer der größten Märkte überhaupt auf der Welt. Insofern haben die da schon Interesse daran, da mitzumachen und werden entsprechend auch immer ihre Gebote abgeben. Und die zweite Sache, die man auch wissen muss, ist, dass der amerikanische Kongress die Federal Reserve Bank dazu verdonnern kann, diese Anleihen zu kaufen, und zwar in der Höhe, die der Kongress der Federal Reserve Bank aufdonnert. Und das bedeutet im Grunde, dass die Kreditkartenfirma von dir als Kreditkartenbesitzer einen Brief kriegt, wo drin steht, fuck you, und ich zahle meine Schulden nicht, sondern du gibst mir noch mehr Geld. Und das perpetuiert sich eben seit einiger Zeit immer stärker. Und man sieht es auch schon, wenn man sich so drüber nachdenkt, okay, die in der Privatwirtschaft, die da mitmachen wollen, die sind gezwungen mitzumachen. Und die in der Federal Reserve Bank, die können gezwungen werden mitzumachen. Also die Macht, die die amerikanische Politik da hat, über die Schulden, die sie aufnehmen können, ist natürlich extrem groß. Und warum ist das wichtig? Naja, wir gucken uns wieder die Welt als solche an. Die Welt als solche hat natürlich, was Schulden und Guthaben angeht, immer eine ausgeglichene Bilanz. Also die Schulden des einen sind das Guthaben des anderen. Das heißt, diese Staatsschulden, die die Regierung als Negativwert sozusagen besitzt, müssen auch irgendwo anders ja als Guthaben vorliegen. Und wie das funktioniert, ist im Prinzip komplett das Gegenteil von dem, was wir in Deutschland machen. Also in Deutschland ist es so, um das ganz grob zu sagen, du hast in der Wirtschaft 3 Akteure. Einmal private Personen, Haushalte, die halt irgendwas für sich selber machen. Dann hast du private Firmen, die halt einfach ihr Ding machen, was sie halt produzieren oder verkaufen. Und dann hast du noch den Staat. Und natürlich muss auch unter denen allen die Bilanzen insgesamt ausgeglichen sein, wie es auch auf der Welt insgesamt so sein muss. Das heißt, wenn jetzt die Haushalte Vermögen anhäufen wollen in Form von Guthaben bei der Bank oder Vermögenstiteln oder whatever, dann muss irgendeine andere von diesen drei Parteien muss sich verschulden, netto, damit die Haushalte sparen können. Und in Deutschland zum Beispiel ist das extrem so, dass die Deutschen, die Bevölkerung, die hat einen sehr großen Drang zu sparen. Die möchten Geld haben, die möchten Vermögen aufbauen. Und dafür muss sich natürlich irgendjemand anderes verschulden, weil in unserem Schuldgeldsystem, was wir haben, geht es nicht anders. Geld ist immer Schuld. Und das, was Deutschland jetzt gemacht hat, das würde man aus dem Mittelalter wiedererkennen und als Merkantilismus bezeichnen, dass man im Prinzip eine Bevölkerung hat, die Gold anhaufen möchte oder halt in unserem Fall Geld, und dass die Regierung aber nicht Schulden machen möchte und die Firmen in Deutschland auch nicht. Das heißt, was Deutschland gemacht hat, ist, die anderen haben Schulden aufnehmen müssen, um das deutsche Guthaben sozusagen zu ermöglichen. Natürlich funktioniert das dann im Wirtschaftsstrom wieder andersrum. Die Deutschen produzieren was, verkaufen das, die anderen kaufen das. Und die anderen kaufen das halt eben, wie Simon schon gesagt hat, mit dem Fernseher auf Kredit. Und das ist halt ein System, es ist jetzt nicht so, dass die Amerikaner einfach so pleite gehen, ja, eben weil der Kongress die Federal Reserve auch in unbegrenzter Höhe dazu verdonnern kann, die Dinger zu verkaufen. beziehungsweise zu kaufen und auch die Banken, die da mitmachen, ja eben quasi gezwungen sind. Also die Amerikaner werden nicht von heute auf morgen pleite gehen, wenn sie das nicht wollen. Allerdings ist das insgesamt von dem, was Simon vorhin schon angesprochen hat, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, natürlich nicht unbedingt die intelligenteste Art und Weise, das aufzubauen, wenn man halt auf Schulden kreditfinanziert, Konsum querfinanziert. Das ist halt eine Sache, ja, da können wir drüber reden, wie sich das auswirkt langfristig. Aber ich würde sagen, da kommt man relativ schnell auf den Gedankenschluss, dass das nicht unbedingt gut ist, wenn die Amerikaner einen extrem hohen Lebensstandard haben, den sie sich eigentlich nicht leisten können. Das hat zwar ein paar coole Jahre vielleicht implizit verursacht für den Amerikaner, der halt hochverschuldet ist und sich geile Sachen kaufen konnte, so wie vor der Finanzkrise 2008, wo die durchschnittliche Stripperin in Miami irgendwie 5 Immobilien besessen hat. Aber ob das jetzt was ist, was, also alle kreditfinanziert natürlich, ob das jetzt was ist, was als Wirtschaftssystem langfristig nachhaltig ist, ist natürlich fragwürdig. Und auf der anderen Seite aber auch in Deutschland ein System zu haben, in dem letztendlich alles kaputt gespart wird, weil man halt das geil findet, keine Staatsschulden zu machen, keine Firmenschulden zu machen und privat viel Guthaben anzuhäufen, was halt letztendlich dazu führt, dass bei uns an den Schulen die Decken wegfaulen. Das sind ja auch Situationen, die nicht unbedingt optimal sind. Und um auf diese Frage, Simon, zurückzukommen, die du schon gestellt hast, ist es per se schlecht oder per se gut, einen Überschuss oder ein Defizit in der Handelsbilanz zu haben? Die Antwort per se natürlich nein. Aber ich denke, wenn die Größe relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu krass wird, dann wird man schon gewisse Effekte haben, die für die Roundaboutness, um das mal so schön Austrian-mäßig auszudrücken, der Wirtschaft nicht gut sind. Und das sind Schritte, die Donald Trump jetzt eingeht, die zum einen dazu führen, dass sie die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Chinesen und der Europäer weniger stark ins eigene Land importieren. Ja, ob das gut oder schlecht ist, wie gesagt, da geht es darum, dass man auch von Subventionen der anderen Leute profitiert, sei mal dahingestellt. Aber zum anderen auch, dass das weltweite Handelsvolumen dadurch natürlich insgesamt zurückgehen wird und die Exportüberschüsse und Nettoimportüberschüsse der einzelnen Länder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt höchstwahrscheinlich etwas abschrumpfen werden. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wieder Ricardos Außenhandelstheorie, komparativer Vorteil. Das wird insgesamt die Weltwirtschaft schwächen, wenn sie das wirklich so durchziehen. Der Nettowohlstand aller Menschen auf der Welt wird dadurch sinken. Aber, und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie viel von den Zöllen können die Amerikaner tatsächlich so nutzen, dass sie Profite von ausländischen Unternehmen in die Staatskasse Amerikas spülen? Wenn sie das schaffen, hinreichend hoch prozentual, also zum Beispiel 10% Zölle, und das sorgt dann für, sagen wir mal, 1-2% Inflation und dann nochmal einen Margenverlust bei den Ausländern von 7-8%, je nachdem, dann gibt es vielleicht nochmal 1% oder 2% Konsumrückgang, je nachdem, wie sich das Preisniveau halt verändert, dann wäre das ein Deal, der für die amerikanische Regierung an sich insgesamt positiv ausfallen könnte. Allerdings spielt Trump hier natürlich auch mit dem Feuer, weil der Konsument erstmal gearscht wird und nur dann was davon profitieren könnte, wenn die US-Regierung mit diesem Geld, was sie da einnehmen, Dinge tun, die auch den kleinen Leuten in Amerika wieder helfen. Und da kommen wir zum nächsten Thema, was auch der Finanzminister Bessent immer wieder anspricht, und zwar die Ungleichheit in Amerika. Die ökonomische Ungleichheit in Amerika ist nochmal viel, viel krasser als bei uns in Deutschland, wo sie ja auch schon sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Und das ist natürlich ein Punkt, der für sehr viel Furore sorgt. Vielleicht können wir da in der Diskussion nochmal ein bisschen drauf eingehen, gesellschaftspolitisch, aber auch, Simon, wirtschaftlich, ob das wirklich an sich was Schlechtes ist oder wie man das einordnen muss. Und auch natürlich eure Einschätzung, wird Trump das hinbekommen, diese Gelder, die an Zöllen reinfließen? Finanzminister Bessent hat gemeint, das wären 300 bis 600 Milliarden US-Dollar, mit denen sie rechnen pro Jahr. Ob sie es schaffen, dieses Geld zu nutzen, um tatsächlich auch den kleinen Leuten, sage ich mal, zu helfen? Was denkt ihr da?
Ob das jetzt dem kleinen Mann hilft? Ich sage es einfach mal so. Ja, an sich ist der Zustand, wie er jetzt oder in einem System von so viel freier Markt wie möglich, das ist ja eigentlich schon der Optimalzustand, den es gibt. Also ich kann nicht den verbessern, weil jedes Individuum hat seine Präferenz abgegeben und dann haben wir uns alle getroffen und haben gesagt, okay, was sagt das Preissystem? Das ist natürlich scheißhaft, ne? Sondern das ist eben der Optimalzustand, den es gibt. So. Und jeder einzelne Eingriff, den wir jetzt machen, könnte das Ganze im Prinzip eigentlich nur verschlechtern. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob es da irgendwas gibt, was die US-Regierung machen könnte, um das zu verbessern. Was jetzt die Ungleichheit in Amerika angeht, natürlich ist sie definitiv viel, viel größer als beispielsweise hier in Europa. Das liegt natürlich auch daran, dass die Sicherheitssysteme, also was die Sozialversicherung angeht, Sicherheitsnetze natürlich viel, viel kleiner ausfallen als jetzt beispielsweise hier. Auch was irgendwie im Bereich Gesundheit und Altersabsicherung ansteht, ist natürlich viel, viel geringer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Großteil eben der Ungleichheit, die wir in den USA sehen, durch den sehr, sehr stark verankerten, ich nenne es immer, im Deutschen würde man sagen, Vetternwirtschaft verursacht ist. Und du hast es nämlich vorhin schon angesprochen, ja, eben die Geschichte rund um die Verschuldung beispielsweise. Ja, und da wieder zurück, 1971, da gibt es ganz viele nette Grafiken. Ja, was passiert? Die Produktivität der Arbeiter ist eigentlich im größten Teil gestiegen, auch nach 71, vor 71, natürlich nach 71 ein bisschen weniger, aber trotzdem noch formidabel gestiegen. Allerdings sind die Reallöhne, also die Löhne, die die Leute erhalten haben, minus der Inflation, die haben angefangen zu stagnieren, ich glaube so ab 1973, ja, als die Politiker dann wirklich mal gerafft haben, Mensch, ich kann ja wirklich jetzt einfach was machen, was ich möchte. Ja? So,
und selbst zweimal gedauert.
Ja, yeah, ja, yeah, also ich glaube, die waren selbst natürlich erstaunt so. Und natürlich gibt es ja ganz viele Effekte, die, ja, ich kann es ja nicht auf einmal, kann ich jetzt halt irgendwie die Geldmenge erhöhen, das funktioniert ja nicht so. Zumindest nicht in der Praxis, in der Theorie natürlich schon. Und was dann eben passiert ist, und das ist einfach die Reallöhne, sind natürlich dann eben am Stagnieren, weil die Inflation durchaus gestiegen ist, und zwar dramatisch, ja, also wenn du vorher irgendwie 2% Inflation hattest und dann auf einmal mit 4, 5, 6, 7% Inflation pro Jahr dich rumschlagen musstest, da kann natürlich kaum ein Produktivitätsanstieg mithalten. So, was allerdings passiert ist, wer sind denn diejenigen, die als allererstes das Geld bekommen, was eben in die Wirtschaft reingepackt wird? Und das sind eigentlich hauptsächlich die Finanzinstitute, ja, man würde sagen die Fat Cats an der Wall Street. Ja. Und die profitieren natürlich davon eben. Also die ganzen Leute, die irgendwelche Finanztitel halten, die profitieren davon, ja, weil deren Bewertung eben ansteigt, weil die Leute, die als allererstes das Geld bekommen, sind eben die Halter dieser Werte und die bieten darum. Dementsprechend steigt deren Vermögen und das Vermögen des kleinen Mannes, sage ich jetzt halt mal, der sich jetzt halt hier kaum super aufstellen kann, um sich der Inflation gegenüberzustellen, das sinkt natürlich dementsprechend. Und ich glaube, wenn ich das so beurteilen dürfte, dann wäre meine Einschätzung, dass eben Großteil der Ungleichheit, wie wir ihn in den USA sehen, eben durch den Eingriff des Staates in beispielsweise den Geldsektor, aber auch durch sonstige Regulatorik, beispielsweise über Monopole, die vergeben werden, erzeugt wird. Und wir sehen halt einfach, wir haben das natürlich in Europa genauso, ja, wir haben genau die gleiche Interventionspolitik. Allerdings haben wir einfach einen viel, viel stärkeren Sozialabfang, ja, und was weiß ich, wie gesagt, Rente, Gesundheit und so weiter, ich habe es vorhin schon erzählt, und dementsprechend sehen wir das nicht ganz so krass. Ja, aber wenn wir das Ganze wegfallen lassen würden, dann würde es genauso wie in den USA aussehen, dass wir eben die Leute, die von diesem Gelddrucksystem, von diesem Schuldgeld, das du vorhin gesagt hast, Tim, profitieren, die profitieren dann noch mehr, weil beispielsweise Steuern fallen ja weg dann für beispielsweise Sozialsystem und so weiter. Und denen geht es dann immer noch besser und dem Rest der Bevölkerung eben nicht. Und ich glaube eben, dass dieses Schuldgeldsystem zu einem Treiber eben der Ungleichheit führt. Und noch abschließend zu dem Thema würde ich sagen, Ungleichheit wird irgendwie immer existieren. Da kommen wir nicht drum rum, es sei denn, wir machen jeden gleich. Und das hat allerdings dann zur Folge, dass jeder gleich miserabel ist. Es funktioniert ja eben nicht anders.
Welche Bukowski-Gruppe schlägst du vor?
Ja, genau, so in der Art. Und dementsprechend, was uns eigentlich interessiert, ist, wie sieht die dynamische Ungleichheit aus? Ne? Und also erstens mal, wie ist es möglich, zwischen den einzelnen Schichten der Gesellschaft, der sozioökonomischen Schichten der Gesellschaft zu transitionieren? Und das wollen wir natürlich so hoch wie möglich haben, weil dann haben wir für jeden die Möglichkeit, alles zu verlieren, aber auch für jeden die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Und die einzige Möglichkeit, wie er natürlich das machen kann, ist, indem eine Person seinen Ummenschen so dienlich wie möglich ist, das haben wir schon häufig angesprochen, nur dann kann ich Profite machen, nur dann kann ich sozioökonomisch aufsteigen, und das ist ja genau das, was wir haben wollen, weil dann haben wir ein wirtschaftliches System des Gebens, wo ich für andere eben da sein muss und so gut wie möglich deren Präferenzen erfüllen muss. Und das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, selbst die Leute, die auf den unteren Treppenstufen dieser sozioökonomischen Leiter stehen, selbst die würden ja in der langen Frist, wenn wir sehr, sehr starke ökonomische Entwicklungen haben, ja auch trotzdem noch besser gestellt werden, wie als sie beispielsweise vor 20 Jahren sind. Ja, das beste Beispiel ist, der heutzutage beispielsweise in Deutschland zu den untersten 10% gehört, lebt ja doch mit deutlich besseren Ausstattungen als der königlichste König vor schätzungsweise noch 200 Jahren, vielleicht sogar vor 100 Jahren, zumindest was die Medizin angeht und die jeweiligen Möglichkeiten, die ihnen offen stehen. Ne? Und das ist für mich eigentlich der viel, viel wichtigere Anreiz zu sagen, hey, wie kriegen wir es hin, dass über die Zeit hin die Leute auf der untersten Schicht, dass es denen trotzdem besser geht, als wie es ihnen vorher ging. Und ich glaube, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, aber ich glaube, hier könnte man durchaus ansetzen, und meine Diagnose beziehungsweise das, was ich verschreiben würde, ist einfach wieder weggehen von einem Geldsystem, was eben es ermöglicht, den Leuten, die im Besitz der Finanztitel sind, die Leute, die eben nicht im Besitz dieser sind, auszubeuten.
Es ist natürlich eine große Forderung, die man da an eine Nation stellt, dass sie halt ihr Geldsystem, so wie es existiert, aufgeben, um es halt an einen harten Gegenwert zu binden. Weil, also irgendeine Nation muss ja dann in den sauren Apfel beißen und den Schritt tun, damit die anderen dann sich danach ausrichten können, mehr oder weniger. Und nur weil die USA das jetzt einmal getan haben, heißt das nicht, dass sie es halt wieder tun würden. Das ist so die Grundproblematik. Klar ist da wahrscheinlich das Gateway am ehesten da. Ich habe übrigens vorhin, das wollte ich nochmal einwerfen, es waren nicht $25 der Goldstandard, sondern $35.
Nicht, oh, sorry, da habe ich mich versprochen.
Jemand, korrigierend eingreifen.
Ja, richtig, richtig. Heute sind es irgendwie 3.000 oder so, das sei mal dahin gesagt. Also da sieht man auch schon, ich lasse dich gleich weiterreden, sorry für die Unterbrechung, aber da sieht man auch schon an der Zahl einfach 35 bis 3.000, wie krass das, also weil die Menge Gold, eine Unze ist ja gleich, aber da sieht man mal, mit welchem Faktor sich das verändert hat, und das ist ja fast 100-fach. Und das ist, liebe Leute, das ist jetzt nicht so lange her, 71. Also da sind die meisten Deutschen, die heutzutage rumrennen, sind da schon rumgerannt. Damals, also puh, Halleluja, Faktor 100. Sorry für die Unterbrechung.
Ja, es ist schon eine ganz schöne Hausnummer, die man da jetzt im Raum stehen hat. Und Simon, was du erwähnt hattest, nämlich die relativen Vorteile, die einem so eine soziale Marktwirtschaft bietet, dass man halt eben ein breit gespanntes Auffangnetz für die Bevölkerung hat, die sind ja jetzt gerade auch mal mit einem kritischen Auge zu betrachten, weil auf der einen Seite ja unsere Krankenversicherung, die scheint jetzt pro forma erstmal noch ganz okay zu funktionieren, obwohl da auch riesige Missstände inzwischen schon herrschen, die durch Fehlentscheidungen entstanden sind, weil das System halt einfach nicht so reibungslos funktioniert, wenn man es politisch steuert und dann aber gleichzeitig zum Beispiel die Krankenhäuser privatisiert und dann aber politische Anreizsysteme schafft, wie die Krankenhäuser wirtschaftlich agieren können. Also das wäre allein schon Stoff, der eine ganze Folge füllen würde, wie so ein System krachend scheitern kann an sich selber. Aber wo man es halt wirklich eklatant sieht, ist halt die Rentenkrise, in die wir reinlaufen, dass halt so ein System einem vielleicht auch einen gewissen Komfortfaktor nur auf Zeit erkaufen kann, der sich dann aber später halt wirklich ökonomisch rächen kann. Und dann läuft es eben doch darauf raus, dass eine private Altersvorsorge und auch vielleicht eine private Krankenvorsorge das verlässlichere System sind als die gesetzlichen Optionen, die einem vorher zur Verfügung standen. man sieht, das ist nur eine Scheingemütlichkeit, die da aufgebaut wird, oder ein Scheinstandard, der der Bevölkerung irgendwie erschaffen wird, der aber dann irgendwann über die Zeit halt an sich selbst scheitert. Und dieses Thema der Ungleichheiten, die innerhalb von Bevölkerung existieren, das ist ein Faktor, der wird niemals auszugleichen sein, weil das Leben, egal wo wir es betrachten, immer hierarchisch funktioniert, und in egal welchen Systemen wir diese Betrachtung fortsetzen, wird sich immer eine neue Hierarchie ergeben. Das heißt, es wird auch immer Ungleichheiten in egal welchem System geben, das wir betrachten, solange es halt ein natürliches System ist. Und die sind auf so viele Faktoren zurückzuführen, und du hast ja die Sozioökonomie schon angesprochen, da führt teilweise die Lebensführung deiner Vorvorvorfahren noch mit rein, wie du jetzt letztendlich in dem System rausgekommen bist. Und das ist keine Diskrepanz, die jetzt irgendwie einfach durch politische Maßnahmen irgendwie aufzuheben ist, sondern es geht wirklich darum, einfach den Base-Standard zu erhöhen, so gut es eben möglich ist, dass halt der Leidensdruck am untersten Ende einfach nicht so hoch ist, wie er sein müsste. Also wenn man das vergleicht mit dem Anfängen der Industrialisierung, wo der Lebensstandard in den untersten Klassen ja wirklich, also komplett grausam war, zum Vergleich, wie es heute ist, wie die Arbeitsbedingungen in den niedrigsten Bevölkerungsschichten heute gewährleistet sind. Also ich glaube, wenn man da eine Zeitreiseoption stellen würde, da wäre die Entscheidung ganz klar, was man wählen würde.
Tja, aber ich meine, das spricht ja auch für die Menschheit an sich, dass es doch scheinbar noch im Großen und Ganzen Fortschritt gibt und dass wir an sich einfach besser leben als unsere Ururgroßeltern. Und das ist ja an sich schon mal eine gute Nachricht. Ich würde dir auch zustimmen in den Dingen, die du gesagt hast über Ungleichheiten und hierarchische Systeme. Das sind Dinge, die können wir grundsätzlich gar nicht verändern. Das wird dann eine sehr philosophische Diskussion, wenn man da drauf eingehen möchte, warum diese Ungleichheit besteht. Weil letzten Endes kann man bei allen Dingen irgendwo sagen, okay, du hast halt auch einfach irgendwo durch Glück einen sehr großen Impact darauf, wie sich ein Mensch in seinem Leben entwickelt. Ich nehme mal das einfachste Beispiel. Das eine Kind ist einfach schlauer als das andere. So, das wurde halt einfach damit geboren, dass es schlauer ist als das andere. Und dann kann es natürlich sein, dass dieses Kind im Laufe seines Lebens was draus macht, was lernt, sich weiterbildet, hart daran arbeitet und solche Dinge dann auch nutzt, die es mit in die Wiege bekommen hat. Aber natürlich ist es auch eine Frage von Talent, dessen, was man durch Geburt mitbekommt, aber auch dessen, wie man großgezogen wird, in welchen Umständen man aufwächst. Und das sehen wir, sind Dinge, die haben extrem großen Einfluss auf das Leben eines Menschen. Und ich denke, das macht auch gar keinen Sinn, das zu bezweifeln, dass die Kultur, die unsere Eltern uns mitgeben, wichtig ist für uns. Das wissen wir, glaube ich, alle am eigenen Leib. Was man aber in Amerika speziell sieht, ist schon, dass die ökonomische, Simon sagt es schon, Schichtentransition sozusagen, also wie mobil ist man, um von unten nach oben zu kommen, die sieht man, ist in Amerika dahingehend sehr, sehr unbeweglich, wenn es darum geht, wie viel Einfluss hat die Armut deiner Eltern auf deine Armutswahrscheinlichkeit, und das ist in Amerika halt extrem groß. Und auf der anderen Seite auch, wie viel Einfluss hat der Reichtum deiner Eltern auf deinen persönlichen Reichtum, das ist ebenfalls in Amerika noch sehr, sehr groß. Und vor allem, das ist jetzt ganz wichtig, das ist sogar noch größer als bei den armen Leuten. Und das lässt für mich zumindest schlussfolgern, dass dieses System, Simon hat es schon angesprochen mit der Inflationsspirale, also dieser Cantillon-Effekt, dieses System ist so krass darauf ausgerichtet, dass wenn du einmal drin bist in diesem Insider-Circle, wo du einfach viele Financial Assets hältst, dann bist du einfach für den Rest deines Lebens reich und mächtig und einflussreich, weil du das halt schon mit in die Wiege bekommen hast. Und die Amerikaner haben ja sehr gute Systeme, wenn es darum geht, über Stiftungen oder Trust Funds Systeme aufzubauen, die dazu führen, dass die Kinder sozusagen dieses Geld an sich gar nicht hin und her ausgeben können oder verprassen können, sondern halt die Kapitalerträge, die daraus erwirtschaftet werden, zum Einkommen für ihr Leben nutzen können. Und das sind natürlich Situationen, die dazu führen, dass diese Kinder dann für immer gut gestellt sind. Und ich denke grundsätzlich, ohne dass das jetzt hier zu philosophisch wird, machen wir mal die ökonomische die ökonomische Betrachtung und sagen, es geht ja auch irgendwo um Anreize. Also natürlich ist das ein Anreiz für jemanden, wenn er weiß, hey, ich kann wirklich auch eine Welt aufbauen, in der es meinen Kindern für viele Generationen sehr, sehr gut gehen wird, weil es die Mittel dafür gibt. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage, gerade auch im Hinblick, Tom sagt es schon, mit unserem Sozialsystem und der Verlässlichkeit, was für Anreize schaffen wir denn eigentlich auch bei den Leuten, wenn wir ein bestimmtes Sozialsystem etablieren? Und was wir halt in Deutschland vor allem sehen, ist, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die Bürgergeldempfänger sind, die aber nicht in der Arbeitslosenstatistik gleichzeitig auftauchen. Das heißt, es sind Leute, die gar nicht nach Arbeit suchen. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube für mich, ich finde es ziemlich entwürdigend, muss ich sagen, für einen Menschen, wenn man ihn sozusagen dafür zahlt, dass er zu Hause bleibt und sich nicht an der Allgemeinheit beteiligt. Weil letztendlich, vielleicht bin ich da naiv in meiner Vorstellung, aber beim Wirtschaften und beim Arbeiten, da geht es ja nicht nur darum, dass man für irgendjemand anderen sich da malocht oder so, sich da kaputt macht, sondern es geht ja auch darum, dass man eigentlich ja aus seiner eigenen Überzeugung heraus, dass das, was man jetzt da macht, eine gute Sache ist, was macht, wo man insgesamt einfach Wert stiftet, wo man nützlich ist, wo man was beitragen kann. Und ich glaube, dass das eigentlich schon ein sehr starker intrinsischer Trieb bei den Menschen ist, dass man das auch nutzt als Mittel zur Selbstverwirklichung. Ich denke, das ist auch sehr stark ausgeprägt, zum Beispiel bei Leuten im Gesundheitsbereich, die da arbeiten. Weil die kriegen alle weniger Geld, als sie verdienen, haben horrende Arbeitsbedingungen, arbeiten echt viel und haben auch mit vielen stressigen Situationen zu tun, weil sie natürlich mit Menschen zusammenarbeiten, denen es per Definition nicht gut geht. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, wenn man die befragt aus dem Sektor, die sagen, sie lieben ihren Job und sie finden das geil und das ist für ihre Selbstverwirklichung genau das Richtige, weil sie eben genau spüren, dass sie den Unterschied machen, dass sie anderen Leuten helfen können, dass sie was zurückgeben, dass sie die Gesellschaft voranbringen. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich entwürdigend, wenn man dann Anreize schafft, die dafür sorgen, dass Leute im Prinzip ökonomisch ein Kalkül machen müssen, um zu sagen, okay, pass auf, was soll ich jetzt arbeiten gehen, wenn ich dann am Ende nur ein bisschen mehr netto in der Tasche habe, als wenn ich es nicht tue. Und das ist halt ein System, was die Amerikaner zum Beispiel partout nicht machen. Und das Resultat ist halt, dass sie die Anreize so setzen, dass die Leute arbeiten müssen. Aber natürlich sorgt es auch dafür, dass die halt unten durchfallen, dann auf der Straße leben. Und da sieht man schon, es ist eine Abwägung auf ganz vielen Ebenen, wie man dieses System letzten Endes tatsächlich ausgestaltet. Und Simon hat es am Anfang des Podcasts schon gesagt, es kommt bei diesen Fragestellungen, gerade wenn es um Anreize geht, was ja auch im Bereich der Elastizitäten sich wiederfindet, geht es einfach oft darum, abzuwägen und auf die Details zu gucken. Und ich denke, grundsätzlich wäre es eigentlich schon möglich, in dem Schuldgeldsystem, was global vorherrscht, ohne dass man einen kompletten Systemwechsel macht, eine Wirtschaft und eine Gesellschaft zu bauen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, bei der es für alle eigentlich auch was gibt und wo auch die Anreize so sind, dass alle mitmachen und auch alle von diesem Cantillon-Effekt nicht gleichmäßig, aber immerhin nicht komplett ungleichmäßig betroffen werden. Und ich hoffe, dass wir in Europa auch im Zuge dessen, dass wir mehr und mehr unabhängiger werden von den Amerikanern, dass wir dort eine Diskussion aufmachen können hinsichtlich dessen, wo wollen wir eigentlich hin? Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Welches System schlagen wir vor und wie gestalten wir das auch im Detail aus, sodass wir eben eine Gesellschaft haben, in der wir, so wie Simon das vorhin schon sagte, wissen, dass eben die Kinder dann am Ende auch besser leben können als ihre Menschen oder Vorfahren vor 100 Jahren. Der größte König heute sozusagen ein armer Bettler ist hingegen zu den Menschen, die dann unsere Urenkel sein werden.
Ich weiß nicht, ob ich da so optimistisch bin, ob das verfügbar ist mit den aktuellen Mitteln, so wie wir sie haben. Ist, glaube ich, eine andere Diskussion, die jetzt hier zu weit gehen würde. Und ich glaube, wir sollten auch zu langsam hier zum Ende kommen. Dementsprechend mein Schlusswort Richtung das ganze Thema noch ein bisschen umreißen wollen würden, die Wirtschaftspolitik der USA, müssen wir uns wirklich gezwungen eben mit der Vergangenheit dieses Landes in seiner Wirtschaftsgeschichte, aber auch in der globalen Wirtschaftsgeschichte uns das anschauen und dann werden uns viele Sachen durchaus klarer und wir sehen eben, wieso welche gewisse Tendenzen existieren, beispielsweise jetzt in den USA, die sich dann eben durch so jemanden wie Big Donald kanalisieren lassen, und dann auch eben an die Oberfläche kommen. Ja, also sowas wie Zölle, das war ja vor 20 Jahren ja zu der Hochblüte des internationalen Handels geregelt durch beispielsweise die Welthandelsorganisation unvorstellbar gewesen. Ja. Also da ging es ja eigentlich mehr darum, wie kriegen wir den letzten Rest von Zoll, den es noch aktuell gibt, wie kriegen wir den noch eliminiert und nicht in die andere Richtung. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, eben das Ganze so ad hoc zu bearbeiten, sondern man muss sich da irgendwie einen guten Überblick über die Historie verschaffen. Nichtsdestotrotz braucht man hier eine gute theoretische Grundlage. Deswegen würde ich euch bitten, hört uns unseren Podcast an. Über unsere ganzen ökonomischen Folgen hinweg kann man sich, glaube ich, schon eine solide Grundbildung aneignen, wenn es um das Thema der Wirtschaft geht. Falls ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt zu dem Thema, ja, wenn ihr sagt, irgendwas hat euch jetzt hier interessiert, ihr habt es aber nicht ganz irgendwie mitbekommen, sind wir zu schnell drüber gegangen, ihr braucht noch ein bisschen mehr Detail, lasst uns gerne wissen, wir sind da immer gerne offen. Nichtsdestotrotz, falls ihr irgendjemand noch anderen kennt, leitet es gerne weiter, wir wachsen immer sehr, sehr gerne und lasst uns einen Kommentar da, ja, ihr kennt die ganze Chose, liken und so weiter, teilen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!